Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich habe eine Episode, die auf Community-Bestreben hin entstanden ist. Einige von euch haben mir meine Interviewpartnerin empfohlen, mehrfach, und andere von euch hatten Fragen, die prädestiniert sind für meine Interviewpartnerin. Und ihr kennt sie auch schon, nämlich aus Folge, oh Gott, ich muss nachdenken, ich glaube 137. Da habe ich mit Caroline nämlich schon mal gesprochen. Caroline Habekost ist bei mir zu Gast. Damals haben wir über Vereinbarkeit geredet. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber vor allem auch Vereinbarkeit von Familie, Beruf und eigenen Bedürfnissen. Und inzwischen, Caroline, ist bei dir eine Menge passiert. Vor allem bist du jetzt nicht nur Mentorin und Coach und Trainerin, sondern du bist auch Buchautorin. Herzlichen Glückwunsch!
Vielen Dank.
Ich habe mich total gefreut, als ich, also erstens aus meiner Community kam der Tipp mit, ich würde mich total freuen, wenn du mal was zum Buch von Caroline Habekost machst. Dann habe ich gedacht, Moment, den Namen kenne ich doch. vielen Dank, dass wir so spontan uns über dein Buch und deine Methode nochmal unterhalten können. Das war sehr unkompliziert, dieses Interview zu vereinbaren.
Ja, total gerne. Ich habe mich gefreut, als du angefragt hast und vor allem, dass deine Community mehrfach nach mir gefragt hat. Das ehrt mich natürlich.
Ja, und ich habe in letzter Zeit tatsächlich auch immer wieder Fragen bekommen, die zu deinem Thema passen und wo ich immer so ein bisschen passen muss, oder was heißt passen muss, aber nur so halb antworten kann, weil in mir die Erfahrung fehlt, was Familienorganisation mit Kindern zum Beispiel angeht. Und ich würde gerne erstmal, bevor wir inhaltlich einsteigen, erstmal über dein Buch reden wollen. Es heißt die Kopffrei-Methode. Und also ich habe in diversen Buchläden danach geguckt und kann verkünden, es gibt so ziemlich überall, wo es gute Sachbücher gibt, auch Carolins Buch. Genau, und ich würde gerne wissen, als mal so zum Einstieg, weil als wir uns damals darüber unterhalten haben, war davon noch gar nicht die Rede. Wie ist denn die Idee zum Buch entstanden?
Also da gibt es jetzt zwei Geschichten zu. Die eine ist, ich habe es mir manifestiert. Die andere ist, ich habe Glück gehabt und wurde entdeckt. Also, ich versuche das mal kurz auf den Punkt zu bringen. Ich war selbst in einem Business Mentoring, ich lasse mich immer wieder begleiten. Und da hat meine Mentorin zu mir gesagt, so, wo ist deine Vision, wo willst du hin? Und dann habe ich so ein paar Sachen erzählt und sagt sie, du musst größer denken und noch größer und noch größer. Und dann habe ich gesagt, und ich schreibe ein Buch über meine Kopffrei-Methode mit einem coolen Verlag. So, und dann habe ich das mit visualisiert in so ein Vision Board und dann habe ich zum späteren Zeitpunkt so eine Mini-Challenge selber mit Teilnehmenden gemacht, wo es darum geht, immer wieder also Routinen zu etablieren. Und ich habe als Routine etabliert, regelmäßig auf diese Big, Big Vision zu gucken, weil da waren dann so viele große Sachen drauf, wo ich dachte, nie im Leben, ne? Und da war halt auch das Buch drauf. Und tatsächlich, diese Challenge ging 30 Tage und ich glaube, es war Tag 21, hatte ich eine E-Mail von der Lektorin aus dem Kösel Verlag, die mich entdeckt hat in einem anderen Podcast, wo ich zu Gast war und dann fragte, ob ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu machen. Und insofern, ich habe tatsächlich im Außen nichts in dem Sinne getan. Ich habe weder mir überlegt, über was ich schreibe, noch habe ich, also doch, die Idee war schon die Methode, aber ich habe mir sozusagen, ich habe kein Skript gehabt, ich habe keine Verlage angeschrieben, sondern die Lektorin, mit der ich am Ende dann auch zusammengearbeitet habe, hat mich in einem anderen Podcast gehört, fand das gut, hat gedacht, da können wir was zu machen. Und das ist vielleicht auch schon der erste Tipp für alle, die gerne nämlich ein Buch schreiben wollen. Die hat eine Lücke auf dem Markt gesehen, weil es gibt viele Bücher zum Thema Mental Load, unsichtbare Last. Was sind die Probleme? Wie ist das wissenschaftlich? Warum haben wir das Problem? Aber so die Lösung ist meistens, ich mache mal ganz salopp, so nach dem Motto, mach ein Elternmeeting, mach Dinge sichtbar und dann wird es schon besser. So, aber es gab sozusagen kein konkretes Tool auf dem Markt, was ganz praktisch ist und sagt, mach A, B und C und du bist darauf nicht angewiesen, dass dein Partner mitmacht, deine Partnerin, sondern du kannst für dich eine Lösung finden, weil die Kopf-frei-Methode ist eine Teillösung. Es ist auch ganz wichtig, es ist keine Komplettlösung für Mental Load-Problem, aber eine Teillösung für Mental Load. Und dadurch hat sie totales Potenzial auf dem Buchmarkt gesehen. Und das war mir natürlich auch nicht klar. Ich kenne mich nicht so gut auch aus dem Buchmarkt. Und dann haben wir mal miteinander gesprochen und am Ende ist ein Buch rausgekommen.
Wie lange hast du dann geschrieben? Es ist dein erstes Buch, ne?
Ja.
Wie lange hast du geschrieben?
Also vom ersten Kontakt bis zur Veröffentlichung waren es über 1,5 Jahre. Also ich glaube 1 Jahr, 8 Monate. Und der eigentliche Schreibprozess war ungefähr ein halbes Jahr.
Oh wow, das ist aber schnell.
Ja.
Also das ist ja auch auf meinem Vision Board steht ein Buch drauf, oder genauer gesagt, mit 14 habe ich aufgeschrieben, irgendwann steht ein Buch mit meinem Namen in der Buchhandlung. Damals war mir völlig egal, worüber, und aber Hauptsache, steht mein Name drauf und man kann es im Buchladen kaufen. Aber ich finde es schon sehr ehrfurchtgebietend, den Gedanken, so vom weißen Blatt zu einem kompletten Buchmanuskript zu kommen, und dabei eine Struktur zu entwickeln, der man als Außenstehender folgen und die man umsetzen kann, weil wir selbst haben so viel im Kopf, was wir vielleicht auch nicht mehr aussprechen, weil es für uns selbstverständlich ist. Und sich das so zurecht zu puzzeln, dass man die Dinge eben nicht vergisst, diese kleinen Bausteine, die am Ende aber die ausschlaggebenden sind, da habe ich große Ehrfurcht vor.
Ja, die Lösung ist Stück für Stück. Da gibt es auch immer so einen Spruch aus der agilen Welt. Ich komme ja so aus dem Bereich agile Methoden. Und sie heißt immer, wie isst man einen großen Elefanten Stück für Stück für Stück? Und das gilt auch beim Buchschreiben.
Aber hast du erst ein Konzept gemacht oder hast du einfach drauf losgeschrieben?
Nee, das ist, also es gab sozusagen mehrere Prozessschritte. Erstmal hat die Lektorin mich nur angefragt und es hätten auch andere Themen sein können. Ich hätte auch über Vereinbarkeit, Familie und Beruf schreiben können oder über Mindset und Mütter. Also ich hätte verschiedene Themen vorstellen können und ich habe mich relativ schnell für die Methode entschieden. Einmal, weil ich liebe das, wenn es pragmatisch ist und greifbar ist. Und auch, weil ich in meinem Business die Methodik mehr in die Mitte rücken wollte, weil ich ja da zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre lang, glaube ich, den Online-Kurs dazu hatte und halt gesehen habe, was das für einen Effekt hat. Und es war einfach mit Abstand zu dem Zeitpunkt zumindest das erfolgreichste Produkt von mir. Und da dachte ich natürlich, ist natürlich auch super smart, das jetzt zu machen. So, also. Und dann musste meine Lektorin das auch immer im Verlag intern einmal klären. Ne? Sie hat sozusagen meine Buchidee gepitcht vor ihren KollegInnen und VorgesetztInnen und so. Und dann brauchte sie erstmal das Thema und was wollen wir damit machen? Und dann haben wir diese Positionierung gemacht von wegen Teillösung und To-Dos im Griff mehr schaffen. Das kann die Methode versprechen. Was ist der eigentliche Nutzen? Letztendlich, also auch für alle, die hier zuhören, die ein eigenes Business haben, ist es ähnlich wie ein Produkt platzieren. Du entwickelst ja nicht einfach irgendwas, sondern du überlegst, okay, welches Problem hat meine Zielgruppe? Wobei kann ich ihnen helfen? Wo führe ich sie hin? Sie stehen jetzt an Punkt A und dann zu Punkt B. Und das haben wir uns mit dem Buch eben auch überlegt und haben uns natürlich an die Busy Mutter gewendet. Letztendlich ist die Methode aber für alle Menschen, die viel beschäftigt sind. Wir haben halt dieses Buch positioniert, aber es haben auch schon Nicht-Eltern gelesen und konnten sehr viel damit anfangen. Die Beispiele sind halt aus dem Elternbereich, also das muss man dann aushalten sozusagen. Und dann ging es sozusagen weiter. Dann war das und dann gab es wieder eine nächste Runde im Verlag und dann haben wir abgemacht, okay, was wäre denn so der Umfang? Was kann reinkommen, was nicht und so weiter. Und dann hatte ich halt der Lektorin erzählt, guck mal, das ist hier mein Online-Kurs und ich gehe die und die Schritte und ich baue das so und so auf aus den und den Gründen. Und sie ist dann auch thematisch mit rein und selber Zielgruppe, selber Mutter, das hat sehr geholfen. Und dann haben wir sozusagen abgegrenzt, okay, es wird wahrscheinlich grob so und so viele Kapitel geben, das und das sind die Themen, die wir ansprechen wollen. Da grenzen wir ab, da nicht, ne? Weil im Online-Kurs ist halt sehr viel mehr drin als im Buch, aber die komplette Methode ist schon auch im Buch. Und wie können wir das smart machen? Und wir haben vor allem auch überlegt, wie kann man die Methode bildsprachlich und textlich wirklich gut erklären, weil ich arbeite ja mit Boards, also wie so ein Trello oder andere Methoden, also mit Klebezetteln, analog und so. Und wie können wir das cool machen? Und dann kam auch die Idee, weil ich ja selber aus dem Trainingsbereich komme und immer viel auf dem Flipchart male, ob ich nicht Sketchnotes male auf dem iPad, die dann ins Buch kommen. Und dafür haben wir uns dann am Ende auch entschieden. Das heißt, ich habe dann, das war übrigens sehr viel Zeit, da können wir nochmal drüber sprechen, da habe ich mich hier etwas verkalkuliert, etwas mehr. Ich habe Sketchnotes gemalt, die dann auch ins Buch gekommen sind. Und dann habe ich im nächsten Schritt, ich glaube, es waren 10 oder 15 Probeseiten geschrieben, die sie sozusagen auch alles noch vor Vertragsabschluss dann sich angeguckt hat. Und dann hat sie mir dazu auch Feedback gegeben, damit wir auch so eine Zusammenarbeit proben. Und danach ist überhaupt erst der Vertrag zustande gekommen. Und dann hatten wir natürlich schon ziemlich gut abgegrenzt, was ist denn das eigentlich, was da reinkommt und was nicht.
Was würdest du sagen, du hast ja eben schon gesagt, das richtet sich nicht nur an Familien, aber es sind halt Elternbeispiele. Was ist die oder wer ist die Zielgruppe des Buches? Also wer profitiert am meisten?
Genau, also die Zielgruppe vom Buch sind tatsächlich viel beschäftigte, busy Eltern, vor allem Mütter. Die Methode nur ist auch ich nutze sie so, ne? Aber es ist, was mir immer wichtig ist, zu sagen, ich positioniere das so. Also letztendlich könnte ich auch diese Methode nehmen und sagen, okay, es ist für gestresste Selbstständige oder für super busy Führungskräfte oder, ne? Die Methode an sich, die kann sehr viel und vielleicht löse ich sie auch irgendwann mal vom Elternthema. Aber weil mein Business Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, ist es genau darauf gerichtet. Und alle, die jetzt hier aber zuhören und sagen, boah, es klingt spannend, aber ich bin nicht Mama oder Papa, ihr könnt es trotzdem super gerne lesen und ihr werdet auch nach der Methode mehr schaffen und weniger tun, weil die Methode halt bei allen Menschen funktioniert, die viel beschäftigt sind.
Jetzt haben wir es so oft angerissen, dass die Leute jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit denken, ja, was ist denn jetzt die kopffreie Methode? Die sollen dein Buch lesen oder deinen Kurs machen, aber kannst du es vielleicht kurz umreißen, dass man weiß, was dahinter steckt?
Ja, ich wende agile Methoden auf das Privatleben an. Agile Methoden werden dann genutzt, wenn etwas komplex ist. Und komplex ist etwas immer dann, wenn wir Faktoren haben, die nicht vorhersehbar sind. Also ganz klassisch ist zum Beispiel das Wetter komplex. Ne, wenn jetzt irgendwie ein Vogelschwarm in eine andere Richtung fliegt in Südamerika, kann das Auswirkungen auf Deutschland haben, muss aber auch nicht. Ne? Und wenn dann ein Sturm in Ägypten passiert, dann hat das irgendwelche Auswirkungen und so weiter und Luftdruck und, ne? Und das sind so viele Faktoren, dass wir das nie planen können. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt denken, ah, cool, übermorgen, da scheint die Sonne, wir verabreden uns mal draußen und dann wollen wir rausgehen und es regnet, weil halt das Wetter immer nur geschätzt werden kann. Es kann eigentlich nicht vorhergesagt werden. Und je mehr Faktoren wir haben, desto leichter ist es vorauszusagen. Und deswegen ist es halt auch, wenn du jetzt heute Vormittag für nachmittags guckst, relativ wahrscheinlich, dass die App richtig liegt, weil sie einfach schon so viele Faktoren hat in diesem Zeitraum. Und das bedeutet, da immer dann, wenn wir nämlich eigentlich nicht lineal planen können, brauchen wir agile Methoden. Und das wende ich an. Und ganz praktisch heißt das, wir arbeiten mit einem Board. Ein Board sind also Spalten. Man kann sich das vorstellen, wie so ein Stundenplan sieht das erstmal aus optisch. Das geht analog mit Klebezetteln oder eben mit einem digitalen Tool wie Trello, Notion, Microsoft Planner, und wie sie alle heißen. Also alle Varianten gehen, weil wir brauchen einfach nur diese tabellenartige Ansicht. Und darauf sind Karten bzw. Klebezettel. Und ein To-Do, eine Idee, ein etwas zu tun, ist sozusagen eine Karte, ein Klebezettel. Und dann gibt es einen gewissen Workflow, der relativ simpel ist. Das sind 5 Schritte. Das heißt auch, wenn ich das einmal verstanden habe, kann ich es ziemlich schnell auswendig, wie diese Karten über das Board ja, idealerweise fließen, von links nach rechts. Und das, was ich so sehr liebe, daran sind 2 Dinge. Einmal die Flexibilität. Also ich muss nicht heute planen, was ich nächste Woche Mittwoch um 9 Uhr mache, sondern es reicht, wenn ich gewisse Zeitfenster für gewisse Themenbereiche habe. Also zum Beispiel sage, von dann bis dann habe ich Erwerbsarbeit und von dann bis dann erledige ich private To-Dos oder von dann bis dann habe ich Freizeit. Und was ich dann innerhalb dieses Zeitfensters mache, kann ich dann entscheiden und ich werde immer zum richtigen Zeitpunkt das Richtige nehmen, weil es auf meinem Board genauso angelegt ist, dass ich sehe, was ist jetzt sozusagen in Anführungsstrichen das richtige To-Do. Also manchmal gibt es auch mehrere passende, aber dann habe ich da ein klares System, wonach ich ziehen kann. Und was ich so sehr liebe ist, wir haben den Fokus auf die Dinge, die wir schon erledigt haben. Das ist ja immer meine Kritik an To-Do-Listen. Wir schreiben da 10 Dinge auf, erledigen 7 und dann ärgern wir uns am Abend, dass wir 3 nicht geschafft haben. Und der Fokus ist bei den 3. Und viele haben das ja auch so, sie können erst entspannen, wenn die To-Do-Liste fertig ist. Ja, dann entsteht auch Stress. Und das haben wir bei der kopffreien Methode nicht, sondern wir sehen sozusagen nur, was fertig ist. Also wir sehen dann in diesem Beispiel nur die 7 und die haben dann alle einen grünen Haken. Und wenn man es digital so einstellt, gibt es sogar noch digitales Konfetti, wenn man es da reinschiebt. Und das ist so eine Gamification, die uns quasi belohnt, ja. Und wir haben einfach den Fokus auf das, was es fertig ist. Und das hat einen ganz großen Mindset-Einfluss, weil wir anders anfangen, uns selber wertzuschätzen, weil wir nicht so dieses haben, ich müsste noch mehr machen, noch mehr leisten, sondern wir einfach denken, oh, schwupps, schon wieder was erledigt, wie toll. Und das hat eine andere Perspektive. Das ist so ein bisschen Gesetz der Anziehung, kriege mehr von dem, worauf du deinen Fokus lenkst. Und das kann dir ziemlich gute Laune machen.
Wir sollten das vielleicht mit dem Fertig noch mal ganz kurz erklären. Auf dem Board, ich weiß nicht, mit wie vielen Spalten du arbeitest, aber klassisch kann man halt ja To-Do, Doing und Fertig. Und dieser Schritt in die Fertigspalte zu verschieben, ist sozusagen der Moment des Feierns. Und
Richtig.
es verschwindet da halt nicht. Also wenn man jetzt, ich arbeite ja mit Tick-Tick-Tick-Tick, kann auch Kanban, ist aber primär erstmal ein To-Do-Listen-Tool. Und ja, klar, wenn man da was abhakt, entweder bleibt die Aufgabe durchgestrichen und ausgegraut stehen, aber auch ausgegraut und durchgestrichen macht sie in der optischen Gewichtung unwichtiger als die noch nicht erledigten. Oder sie verschwindet ganz. Ich habe die so eingestellt, dass alles, was erledigt ist, ganz verschwindet. Und dann sind natürlich nur noch die sichtbar, die ich nicht geschafft habe. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschreibst. Ich war mir nur nicht sicher, ob alle Menschen
Ja,
visuell mit
danke.
den Spalten was anfangen können.
Ja.
Also Kanban-Board für mich alleine, ja, okay. Auch Kanban-Board im be beruflichen Umfeld, kollaborativ, alles klar, weiß ich. Aber wie wendest du das in der Familienorganisation an, gerade wenn vielleicht nicht beide Elternteile eine Affinität zu agilen Methoden haben oder zum Planen überhaupt. Wie ist das Tool das Kernelement oder ist der Prozess das Kernelement? Wie wird das erfolgreich, wenn man es zusammen nutzen muss?
Also das muss ich ein bisschen ausholen. Einmal die kopffreie Methode und auch im Buch ist für eine Person. Und wir können die kopffreie Methode auch zu zweit nutzen. Das nenne ich dann das agile Partnerboard oder kopffrei im Duo. Und da gehört aber mehr zu als eine reine Organisations, als das Tool. Also das Tool ist sozusagen ein Drittel dessen, damit es erfolgreich wird, weil wir brauchen ganz viel Kommunikation, wir brauchen ganz viel Klärung über Verantwortung, wir brauchen ganz viel Commitment und also viele andere Dinge. Das heißt, wir sind da auf vielen unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Und dann ist sozusagen nochmal wieder was anderes, kopffrei für die Familie oder für Gruppen. Und das ist dann das agile Familienboard. Und darauf wartet meine Community, weil dazu gibt es mich bisher weder ein Buch noch einen Kurs. Und vielleicht steht er auf meiner Ideenliste für 2025. Und es ist auch so, ich mache ja seit 2025, mache ich die kopffreie Ausbildung. Das richtet sich an Coach, Trainerin, Berater, die mit der Methode arbeiten wollen, um das anderen Leuten weiterzugeben. Und da ist das Familienboard schon Teil der Ausbildung. Das heißt, genau, darüber kann man sich das Wissen sonst auch holen. Aber um das kurz zu beantworten, was braucht es, damit es in der Familie funktioniert? Da brauchen wir noch, neben dem Tool, brauchen wir auch ganz viel Kommunikation und wir brauchen eine Meeting-Reihenfolge. Also wir kommen nicht drum herum, dann wirklich zu sagen, okay, wir treffen uns zusammen und machen, im Scrum würde man es ein Planning nennen. Ja, Scrum ist auch eine agile Methode oder ein Framework viel eher. Und wir brauchen auch so eine Art Review, dass wir gucken, was haben wir denn alles geschafft, was haben wir nicht geschafft. Also das heißt, wir brauchen dort mehr Strukturen und das kann man auch ganz simpel aufbauen. Das heißt, ich habe das auch schon mit meinen Kindern gemacht, jetzt habe ich ja 3 Kinder, damals hatte ich 2 Kinder, die waren da 3 und 6. Da haben wir das eine Zeit lang ziemlich aktiv gemacht, aber halt auf einem sehr simplen Weg mit sehr wenigen Dingen. Ja, die hatten dann sowas wie Zimmer aufräumen als To-Do, was wir dann gemalt haben als Bildchen auf dem Klebezettel, damit man mal so eine Idee hat. Also ich will sagen, die Kopffreimethode ist mehr als sozusagen nur ein Kanban-Board, sondern da ist eine ganze Methode hinter, die auch viele andere Aspekte ja, des Zusammenlebens und Miteinander Agierens beinhaltet. Aber im Kern, vor allem im Buch, ist es sozusagen erstmal nur für eine Person und ich empfehle auch immer damit anzufangen und dann es auszuweiten.
Aber wenn die eine Person das Kanban-Board führt, das wird in der Regel ja die Person sein, die ohnehin schon den Mental Load hat, weil die wird sich damit beschäftigen, wie kann ich, also die Person, der Person, wie auch immer, wird sich damit beschäftigen, wie kann ich mir das erleichtern. Am Ende ist ja aber dann der Mental Load auch nicht besser verteilt. Ich habe ihn für mich besser organisiert, besser im Blick, mir kann nicht so viel durchrutschen, ich habe weniger Stress. Aber es liegt ja trotzdem bei mir, weil es ist mein Kanban-Board.
Genau, also wenn du kopffrei nur für dich anwendest, hast du Mental Load noch nicht verteilt, aber du hast sie reduziert, weil die kopffreie Methode hat einen Filter drinne, der sagt, also der prüft, will ich das machen, muss ich das machen, muss ich das jetzt machen, kann das outgesourced werden und so weiter. Und das ist vor allem der erste Schritt für alle die, die jetzt schon seit Jahren primär alles an Mental Load tragen und mit jemandem zusammen sind, der sagt, Mental Load, was ist das denn für ein moderner Scheiß? Keine Ahnung, glaube ich nicht dran. Ja, früher haben die das doch auch geschafft, ja. Die so ein bisschen noch nicht so in the game sind. Und dann ist es sozusagen, geht es erstmal darum, dass die Person für sich klar kriegt, welche Aufgaben trage ich aktuell. Und welche will ich zukünftig noch tragen und welche will ich abgeben oder vielleicht sogar auch löschen? Viele denken immer, sie können keine Aufgaben löschen. Es gab noch nicht eine Person, die mit mir gearbeitet hat und nicht mehrere Aufgaben löschen konnte. So, ne? Und das heißt, wenn du das erstmal für dich anwendest, reduzierst du, aber nein, verteilt ist es dadurch noch nicht. Da brauchst du sozusagen das agile Partnerboard und da ist sozusagen Teil des Ganzen, den anderen auch ins Boot zu holen. Und dann gibt es halt unterschiedliche Szenarien, nämlich einmal, meistens kommt dann halt Frau zu mir und sagt, ich will, dass wir das hier gleichberechtigt aufteilen. Oder ein Paar kommt zu mir und sagt, wir wollen das gerne zusammen machen. Die zweite Variante ist natürlich die einfachere. Und wir brauchen auch immer ein Ja von beiden Beteiligten. Also was nicht funktioniert, ist, dass einer sagt, ich habe da keine Lust zu und der andere sagt, ich will aber. Und wir müssen den anderen überreden. Dann, aber bei den Paaren ist das Problem nicht, wie organisieren wir uns, sondern da gibt es dann auf anderen Ebenen auch partnerschaftliche Probleme. Und dann sind die auch erstmal besser in der Paartherapie aufgehoben, als dass sie sich ein neues Organisationstool holen.
Du hast das vorhin schon angesprochen und du schreibst auch im Buch, dass man die Methode sowohl digital als auch analog umsetzen kann. Du empfiehlst im Buch aber für die allermeisten Menschen digitale Tools. Warum?
Weil ich habe also inzwischen mit über 1000 Menschen gearbeitet, und die meisten haben, die analog angefangen haben, trotzdem irgendwann auf digital rübergewechselt. Aus meistens zwei Gründen. Einmal Menge an To-Dos. Wenn du mit analog arbeitest, haben viele das agile Notizbuch genommen. Das ist so ein DIN A4-Buch. Und da kriegst du halt nicht alle To-Dos auf eine Seite und dann fehlt dir halt einfach der Überblick, wenn du das auf drei, vier, fünf Seiten hast. Und der nächste Nachteil ist, die fliegen doch mal runter. Also auch die guten Marken, es gibt wirklich sehr gute Klebezettel und auch wiederverwendbare. Aber auch da, wenn mal Durchzug ist, fliegen die von der Wand oder wenn du das Buch mit hast, fallen die raus und dann ist halt richtig frustrierend, weil dann musst du alles neu sortieren und dann hast du da vielleicht 50 Klebezettel so, die dann ja auch nicht mehr kleben, weil da Staub dran ist oder ein Haar oder irgendwas. Genau, und deswegen empfehle ich halt inzwischen, dann fang doch gleich digital an, dann hast du den Wechsel nicht. An sich favorisiere ich gerade für den Anfang analog. Und als ich noch als agile Beraterin in der Anstellung gearbeitet habe, habe ich auch immer mit den Teams, ne, also habe ich nicht kopffrei vermittelt, sondern Scrum und Kanban, habe ich mit den Teams, wo ich es neu eingeführt habe, immer gesagt, die ersten Zyklen arbeiten wir immer analog, weil es was ganz anderes ist. Wir stellen uns dahin, wir schreiben Dinge, wir kleben die an die Wand, wir bewegen. Und auch alle Teams haben es im Nachgang gut gefunden. Genau, aber weil halt eh alle irgendwann gewechselt haben, bis auf, ich glaube, mir sind zwei bekannt, die immer noch analog arbeiten. Vielleicht sind es auch mehr, ich spreche ja nicht mit allen immer noch Jahre später sozusagen, empfehle ich inzwischen, okay, dann starte gleich digital.
Ich hatte das bei einem meiner älteren Arbeitgeber auch, die hatten so Glaswände und Glastüren und die waren voller Klebezettel, weil auch alle Brainstorming-Sitzungen halt in diesen, vor diesen Glasfronten mit Klebezetteln passiert sind. Und das war dann immer so, die waren voll mit Klebezetteln und die konkreten Aufgaben, die dann verteilt wurden, die sind dann in unserem Fall in Trello gelandet, damit sie halt den jeweiligen Mitarbeitern zugewiesen und weiterverfolgt werden können und so. Also das war so eine hybride
Ja.
Variante.
Kann halt auch funktionieren und deswegen arbeite ich auch super gern individuell mit den Leuten, weil wir können da halt auch Sachen bauen, ne? So. Aber gerade im Buch wollte ich es eben so simpel wie möglich machen, damit sozusagen nicht zu viele Fragen aufkommen und daher die Empfehlung.
Mir leuchtet das schon auch ein, gerade wenn du sagst, naja, das entwickelt sich dann hoffentlich weiter von einem individuellen Kanban-Board hin zum Partner, möglicherweise zum Familienboard. Das ist natürlich digital sehr viel einfacher, ich sag mal, verfügbar zu machen. Also, wenn jetzt beide den ganzen Tag im Homeoffice sitzen, okay, dann kann ich das sicherlich auch mit einer Wand in der Wohnung machen. Aber wenn beide oder einer außerhalb des Hauses erwerbstätig ist und der kann halt den Tag über dann nicht auf die Wand gucken oder sie kann nicht auf die Wand gucken und das Notizbuch, dann müsstest du es ja zweimal schreiben, damit beide immer ein Notizbuch dabei haben. Das ist alles irgendwie unnötig umständlich
Genau.
und es hat keine Suchfunktion. Das war ja in ganz andere Methode, aber das war mein größter Bullet Journal Pain, weshalb ich ja dann auf das Digiloge Bullet Journal umgestiegen bin, also handschriftlich, aber auf dem Tablet, damit ich
Ja.
es einfach durchsuchen kann.
Ja, das ist noch ein zusätzlicher Effekt, ne? Also du hast auch nicht nur To-Dos auf deinem Kopf-Freiboard, sondern du kannst dir zum Beispiel auch Links merken, die dir mal geschickt werden. Und das kannst du halt analog auch nicht. Oder ich glaube, keiner hat einfach Lust, solche ewig langen Links abzuschreiben.
Ja, und sie dann auch noch richtig abzuschreiben.
Ja, genau, ja. Also, weil mein Bestreben ist mit der Methode auch so wenig Zeit wie möglich in die Organisation in sich, sondern viel in die Zeit der Erledigung der To-Dos. Und deswegen ist es dann halt eben einfach, immer in einem Tool zu bleiben.
Inwiefern unterscheidet sich deine Methode im Speziellen, aber auch agile Methoden im Allgemeinen von diesen normalen Familienorganisationsmethoden? Die hast du ja vorhin schon mal angeschnitten. Also welchen Painpoint adressierst du damit?
Ja, also die meisten, ja, ich sag mal, Zeitmanagement-Tipps sind es dann meistens, sind einmal nicht ganz ganzheitlich. Also das sind sozusagen nur so Tipps, so priorisierst du oder so kannst du in kürzerer Zeit mehr erledigen und dann haben wir so das Pareto-Prinzip oder so, ne? Aber es gibt dann wenig so ganzheitliche Systeme, die wirklich sagen, so sammelst du deine To-Dos, da legst du sie ab, so sortierst du, dann priorisierst du, so schaffst du dir Zeitfenster, wo du abarbeitest, so hast du Dinge erledigt, so hast du den Fokus auf das, was gut war und nicht immer auf das, was noch nicht war und so weiter. Also oft fehlt das Ganzheitliche, ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, viele sagen halt, wenn du so Familienorganisation machst, so plan alles und dann mit Puffer, weil du weißt ja nicht, was kommt. Und das ist auch nicht per se falsch. Das habe ich zum Beispiel nach dem ersten Kind auch so gemacht. Und die Puffer wurden dann halt immer größer, weil ich merkte, boah, wird irgendwie ganz schön knapp jetzt, ne? Und dann ist halt da aber der Nachteil, dass so viel Zeit in die Organisation geht. Also wenn ich jetzt quasi meine To-Dos in den Kalender plane, wann mache ich was und dafür habe ich 1 Stunde und dafür habe ich 1,5 Stunden und ich komme da nicht hin, weil ich habe doch länger gebraucht oder ich hatte weniger Zeit, weil mein Kind musste früher abgeholt werden, dann muss ich das ja woanders hinschieben. Das heißt, ich gehe dann wieder an die Organisation, ich gucke in den Kalender, wo kann ich es reinschieben, dann mache ich mir vielleicht abends noch was rein, wo ich eigentlich Freizeit haben wollte, dann sozusagen reduziere ich an meiner freien Zeit. Wenn man das mal macht, ist das halb so wild. Wenn du das halt jede Woche machst, kriegst du halt ein Problem. Und vor allem crasht es spätestens im Herbst, wo nämlich Kleinkinder einfach gefühlt immer krank sind und die Eltern einfach wirklich, dann sind die 2 Wochen mit Magen-Darm zu Hause, dann geht das Kind 1 Woche in die Kita und dann sind die mit dem nächsten Infekt zu Hause. Dann gibt es sowas wie Mund, Hand, Fuß. Das ist so eine Infektionskrankheit mit Bläschen an den Händen. Bist du wieder 2 Wochen zu Hause. Und dann sind sie wieder 1 Woche da und haben eine Bindehautentzündung. Also das ist
Gottes Willen.
wirklich krass. Gerade bei Kindern unter 3 ist es super heftig. Und dann kannst du gar nicht mehr genug Puffer einplanen. Und deswegen musst du, oder was heißt musst du, aber deswegen ist meine Lösung, agil zu planen, weil bei agil ziehen wir uns Aufgaben und legen sie uns nicht rein, sondern ich habe immer diese Zeitfenster und ich habe eine Liste an Dingen, die wichtig und dringend sind, die ich zeitnah erledigen will oder muss. Und wenn ich dann halt merke, okay, ich habe heute einen halben Tag statt einen ganzen Tag, und dann gucke ich in dem halben Tag, okay, was hat jetzt die höchste Prio? Und dann arbeite ich die ab. Und machen wir uns nichts vor, wenn mein Kind 6 Wochen krank ist, dann hadere ich auch, also dann habe ich auch Stress mit der Kopf-frei-Methode, weil einfach mir Arbeitszeit flöten geht. Und dann dürfen wir auch andere Lösungen gucken im Sinne von Aufteilung in der Elternschaft, weitere Unterstützungssysteme. Ne, dann haben wir nicht nur ein rein organisatorisches Problem, aber wir kommen viel weiter mit der Kopf-frei-Methode. Und jetzt bei meinem dritten Kind ist es zum Beispiel so, dass ich nicht einmal durch Krankheit super ins Struggle gekommen bin. Man muss aber auch sagen, wir leben jetzt, mein Mann und ich, in 50-50-Aufteilung. Das haben wir bei den ersten beiden Kindern nicht gemacht. Da war ich die Familienmanagerin. Aber es liegt auch an der Kopf-frei-Methode, weil ich habe ja auch, also ich betreue auch das kranke Kind, nur halt zur Hälfte sozusagen. Weil ich das halt immer genauso gemacht habe, wie eben gesagt. Ich ziehe mir die Aufgaben und dann ist es mal ein bisschen stressiger, mal ein bisschen mehr los. Aber ich komme nicht so krass in Zeitverzug und ich habe vor allem nicht so viel Zeit immer in der Umplanung der To-Dos.
Ja, finde ich sehr einleuchtend. Wenn wir mal davon ausgehen, du hast ein Paar, beide sind committed, beide wollen gemeinsam planen, aber beide sind sehr unterschiedliche Typen. Also sowohl in ihren Werkzeugen, digital, analog, agil, ganz traditionell, als auch in ihrer ganzen Charakteristik, was das Planen angeht. Also einem von beiden reicht es so, einen ganz groben Überblick zu haben. Der andere braucht es möglichst detailliert, weil er sonst furchtbar in Stress gerät, weil er das Gefühl von Kontrollverlust hat. Wie bringst du solche Paare auf einen gemeinsamen Nenner, dass die eine gemeinsame Planungsroutine finden können?
Also erstmal, wenn sie mit mir arbeiten, müssen halt beide grundsätzlich erstmal offen sein für die Arbeit mit mir und auch mit agilen Methoden, weil ich halt primär agil arbeite, ne? Das heißt, es ist so ein bisschen, das gilt dann nämlich nicht für alle Menschen, deswegen sage ich das vorab, weil bevor die natürlich zu mir kommen oder bevor sie fest mit mir arbeiten, haben sie sozusagen sich dafür schon mal entschieden, ne? Trotzdem gibt es genau diese unterschiedlichen Detailgrads. Und meine Empfehlung ist dort, erstmal Verantwortungsbereiche zu definieren und die komplett aufzuteilen. Also ganz klassisch, wenn wir so im Haushaltsbereich sind, der Mann übernimmt oft Garten, ja, TÜV-Auto, Versicherungen, Steuererklärung. Ich weiß, ich gehe total in die Klischees, aber es ist genau das, was ich vorfinde. Und die Frau macht viel eher so die ad-hocen Sachen auch. Also zum Beispiel Toilette putzen, das muss ja öfter gemacht werden als Auto zum TÜV zum Beispiel, ne? Oder in der Kinderbetreuung eben irgendwie das Kind beim Trockenwerden begleiten. Da kannst du auch nicht sagen, ach nee, erst in einer halben Stunde, sondern dann musst du jetzt mit dem Kind auf Toilette gehen. Das ist auch ein Punkt, warum Frauen oft mehr gestresst sind, weil sie diese ad-hocen Sachen oft übernehmen. Aber nichtsdestotrotz erstmal Verantwortungsbereiche visualisieren und dann festlegen. Ne? Dann mache ich mit denen Cluster ich das und gucke. Und dann fangen wir vor allem bei der Person, die mehr Kontrolle haben will, an zu gucken, was kannst du denn am ehesten abgeben? Ja, also wo sagst du, mein Gott, wenn der Rasen nicht gemäht ist, schaffe ich. Ja. Geht mir nicht so schlecht damit. So, und dann ist das sozusagen, wenn wir jetzt aber sagen, er wäre derjenige, der weniger Detailgrad braucht, dann würde er das Thema Rasen erstmal übernehmen. Weil dann kann sie auch lernen, mehr abzugeben und durchzuatmen. Und im besten Falle ist es ja so, dass er dann regelmäßig den Rasen mäht und sie auch noch mehr Vertrauen da rein kriegt, dass das, was er übernimmt, auch wirklich macht. Also sozusagen erstmal mit den leichtesten Dingen anfangen und vor allem, wenn es bei, also in den Fällen, mit denen ich arbeite, ist es halt ganz oft so, dass sie deutlich mehr macht als er und sie es halt anders aufteilen wollen und auch er das oft schon verstanden hat, ne? Also sagt, okay, ich bin auch bereit, mehr zu übernehmen und dann darf sie aber lernen, loszulassen. Und dann machen wir sozusagen Stück für Stück immer mehr, immer mehr und kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, man wird einfach auch immer entspannter, ja. Also wir hatten hier so ein Thema Fingernägel schneiden von Kindern. Das ist den Nicht-Eltern oft nicht bewusst, aber das ist ein Riesenthema, weil die Kinder wollen das oft nicht. Das ist total nervig. Am Anfang sind die so wie Papier, dann kannst du die total schlecht schneiden. Das ist also total, ist immer ein Riesendrama. Und du musst es halt relativ häufig machen, weil die sich sonst echt doll verletzen, weil die krabbeln ja auch und so, ne? Und das habe ich halt immer gemacht. Und als ich das dann irgendwann mal war, dass mein Mann gesagt hat, er übernimmt das, dann habe ich immer geguckt, hat er das denn schon gemacht? Und wie sieht denn die Nägel von dem Kind aus? Und ich wollte ihn ja nicht kontrollieren, aber ich war irgendwie so unentspannt, ne? Und aber genau durch dieses Schritt für Schritt abgeben und halt darauf vertrauen und eben auch lernen, okay, auch wenn das Kind jetzt nicht an dem Tag, wo ich die Fingernägel geschnitten hätte, es ist echt überhaupt nicht wild, wenn das erst 2 Tage später passiert, weil das Kind hat sich nicht verletzt und alles ist fein. Und dann wirst du halt immer entspannter, ne? Und ich lasse inzwischen so viel mehr Fünfe gerade sein, weil ich halt gemerkt habe, es passiert einfach gar nichts. So. Also das heißt, ne, da ist so ein ganzer Prozess, da geht es eben nicht nur um organisatorische Faktoren, sondern ganz viel auch, ne, also weil was hängt mit Fingernägel schneiden zusammen, ne? Das hat ganz viel auch mit Gesundheit zu tun, auch mit was denken andere, wenn da jetzt direkt drunter ist und so weiter. Also wir kommen da sozusagen von Hölzchen ins Stöckchen und das darf sich alles angeguckt werden. Und wenn wir da dann an Anführungsstrichen dran arbeiten, dann fällt es viel leichter, Dinge zu übergeben. Also Verantwortungsbereiche abgeben ist ein riesengroßer Faktor. Und ansonsten gilt es, zu definieren, auf was können wir uns einigen. Also halt zu sagen, okay, ich sag mal, die Miss Controlletti von den beiden, die sagt halt, okay, Minimum ist A, B und C. Und dann fragen wir ihn, okay, und schaffst du das? Oder ist dir das auch schon zu viel? Und oft finden Paare, die halt beide grundsätzlich das wollen, relativ schnell ein Commitment von, was ist so die Mitte von uns beiden?
Also im Prinzip hilfst du den Partnern gesehen zu werden. Weil das ist ja der erste Schritt, um es zu verstehen. Also ich kann mich an eine Geschichte erzählen, mir hat das jemand erzählt, dass er gesagt, naja, also ich habe ein relativ großes Bedürfnis, uns gut zu organisieren, mit einem relativ großen Detailgrad, mit relativ viel Vorlauf. Und ich habe aber auch das Bedürfnis, das gemeinsam zu machen, mich da relativ regelmäßig abzustimmen, in kurzen Intervallen. Und meine Partnerin versteht das alles überhaupt nicht. Also gar nicht böswillig sie blockiert, sondern sie versteht das überhaupt nicht. Was sollen wir denn da großartig planen müssen? Man sieht doch, was zu machen ist. Und dann macht man das halt. Das ist halt brutal kollidiert. Und zwar gar nicht, wie gesagt, aus Böswilligkeit oder aus Blockadehaltung, sondern einfach aus echtem Unverständnis.
Ja, also ich arbeite inzwischen ja primär sogar in einem Jahresprogramm mit Frauen und auch gar nicht mit Paaren. Und in diesem Jahresprogramm sind sozusagen alle Zutaten für ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf drinne, ne? Und das habe ich inzwischen genauso gebaut, weil ich habe ja mehrere Kurse gemacht. Also erst Mission Kopffrei, dann nehme ich das agile Partnerboard für Paare. Und dann habe ich immer, dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen auch irgendwie ein Mindset-Teil. Oh, wir brauchen auch Kommunikation und Grenzen setzen. Ah, wir brauchen auch das Thema Selbstfürsorge, sich selber ernst nehmen und wichtig nehmen. Und dann habe ich sozusagen alle Zutaten für ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf aufgebaut. Und das sind am Ende 12 Kurse geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, die Personen, die wirklich das komplett Happy Life mit Familie und Beruf haben wollen, die brauchen alle diese Zutaten oder fast alle. Also oft ist es so, dass in ein, zwei Bereichen jemand schon ziemlich gut aufgestellt ist, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache da ein Jahresprogramm rauf und da kriegst du Zugang zu allen Kursen, eben auch zum agilen Partnerboard. Das heißt, mit den Menschen, mit denen ich jetzt arbeite, die sind eh auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs und betrachten nicht nur das Organisatorische, sondern die gucken sich alle Zutaten an, die sie brauchen, um dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Einen entspannten, gelassenen Alltag, viele To-Dos im Griff haben, mehr Zeit haben, sich Zeit nehmen ohne schlechtes Gewissen, ja, eine gute Beziehung zu führen, weil Elternschaft und Partnerschaft sind ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge und so weiter. Das heißt, ich arbeite eh auf unterschiedlichen Ebenen und ja, ein Teil davon ist auch, ich sehe mich selber und ich werde gesehen, aber ich arbeite primär mit einem Elternteil, was meistens die Frau ist und gar nicht so sehr im Paar-Kontext. Ich mache ab und zu mal 1:1 für Paare auf Anfrage, aber ich arbeite primär in diesem Jahreskomplettprogramm.
Hast du das im Buch auch so ganzheitlich? Wahrscheinlich hättest du dafür 30 Bände schreiben müssen.
Genau, also deswegen vielleicht schreibe ich noch mal 11 andere Bücher. Ist aber aktuell nicht geplant. Im Buch kriegst du die Kopffrei-Methode für dich alleine und das ist ein sehr guter Anfang und es ist ein perfekter Schritt. Und du kriegst nicht alle Schritte. Also nicht alle Schritte für ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Du bekommst alle Schritte, damit du dich supergeil organisieren kannst und mehr schaffst und mehr Zeit hast.
Dazu habe ich noch zwei Fragen. Du sagst im Buch an irgendeiner Stelle, start before you're ready. Kannst du das nochmal ein bisschen auseinandernehmen und erklären, was du damit meinst und warum das so wichtig ist?
Fang an, bevor du dich bereit fühlst, weil du wirst dich nie bereit fühlen. Und das ist ein agiles Motto, also das habe ich mir sozusagen nicht ausgedacht, sondern das ist in der agilen Welt ein Motto, weil wir nicht lange planen. Wir machen keine Zwei-Jahres-Planung für eine Software und überlegen uns Pakete und machen irgendwelche Projektpläne, weil während wir das alles machen, hätten wir längst schon anfangen können. Und wir wissen alle, ein Zwei-Jahres-Plan wird eh nie eingehalten, weil da sind so viele Faktoren, die auf uns zukommen, die wir überhaupt nicht abschätzen können. Das wird eh nichts, ja. Und deswegen machen wir es anders, sondern wir haben quasi eine Vision, ein Ziel. Und in meinem Fall ist es eben, sich gut zu organisieren, die To-Dos in den Griff zu kriegen, Aufgaben zu reduzieren und mehr Zeit für sich zu gewinnen. Das ist unsere Vision. Und wir fangen jetzt damit an, das auszuprobieren und gehen in kurzen Zyklen. Das heißt, wir machen jetzt die erste Sache. Und die erste Sache bei der Kopf-frei-Methode kann ich ja auch verraten, ist erstmal, wir sammeln alle To-Dos. Wir schreiben erstmal überhaupt alles auf. Viele schreiben gar nicht alles auf, sondern die haben ganz viele Sachen, die sie sich merken. Das ist zum Beispiel ein erster Schritt. Und den kannst du jetzt machen, wo du das hier gehört hast. Brauchst noch nicht mal das Buch lesen. So, und wenn du das gemacht hast, dann ist meistens schon die erste Entlastung da und die erste Erfahrung von, oh krass, ey, so viel mache ich. Und okay, ich sitze ja abends immer auf dem Sofa und denke, ich habe nichts geschafft, aber oh wow, das waren irgendwie 300 To-Dos, die ich heute darauf geschrieben habe, ne? So, und dann sozusagen reflektieren wir das und dann gehen wir in den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist halt, alles an einen Ort zu schreiben. Also nicht im Posteingang und in zwei verschiedenen Notizbüchern und noch in irgendwelchen Apps, sondern alles an einem Ort zu haben. Ja, das ist zum Beispiel in Trello in der ersten Spalte. Ja, bei der Kopf-frei-Methode zum Beispiel. Und dann ist sozusagen wieder die Erfahrung von, okay, krass, wenn ich alles an einer Stelle habe und nicht auf verschiedenen Zetteln, dann habe ich ja viel schneller den Überblick und damit geht es mir richtig gut. Und dann geht es halt immer so weiter. Und was viele halt machen, wenn sie nicht Start Before You Ready leben, ist, sie wollen erstmal alles wissen, erstmal alles verstehen, wollen alles meistens dann auch perfekt umsetzen. Und dann investieren sie halt wochenlang in diese Planung und Organisation, haben aber noch nicht eine Sache ausprobiert. Und oft kommt auch der Moment, wo dann nicht wirklich gestartet wird, weil sie sozusagen den Moment verpassen und sich immer noch nicht bereit fühlen. Das ist so ein bisschen auch, ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich wie, du bist eigentlich nie bereit zu heiraten oder du bist eigentlich nie bereit, ein Kind zu kriegen, weil es gibt immer noch das nächste berufliche Projekt oder du möchtest hier noch in den Urlaub fahren oder so. Also es gibt selten so, wo du das Gefühl hast, von jetzt ist genau der Moment, ein Haus zu kaufen oder so. Ja, gibt schon, aber eher selten. Das ist ähnlich vergleichbar. Und die Haltung darf halt einfach sein, ich fange an und probiere aus und es ist mein Ziel, Fehler zu machen, weil durch die Fehler lerne ich und indem ich Fehler vermeide, lerne ich nicht, weil meine Lernkurve ja gar nicht entstehen kann. Also wir gehen raus aus dem Thema Perfektionismus, sondern wir wollen schnell früh scheitern. Das ist auch so ein Motto aus dem Agilen, um möglichst hohe Lernkurve zu haben, weil wir dann in kürzerer Zeit schneller rankommen und zudem ist es noch mal vielfach entspannter.
Also ich bin ein großer Fan von Experimenten. Ich weiß nicht, ob dir NESLAP was sagt. Das ist ein Newsletter von einer, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie Französin ist oder so, oder Kanadierin, aber also sie spricht Englisch jedenfalls mit einem für mich französischen Akzent. Das ist eine Neurowissenschaftlerin und die hat auch gerade ein Buch geschrieben, das heißt Tiny Experiments, gibt es leider noch nicht auf Deutsch. Und die hat gesagt, statt sich ständig neue Gewohnheiten zu versuchen anzugewöhnen, was immer den Effekt hat, wenn ich eine Gewohnheit bedeutet, ich muss es immer machen, sonst bin ich gescheitert, sonst ist es ja keine Gewohnheit mehr. Und die sagt stattdessen, wie ein Wissenschaftler ranzugehen und Experimente zu machen, also eine Hypothese aufzustellen, was könnte mein Problem lösen, einen Zeitraum festzulegen, in dem ich das Experiment durchführe, mich dann zu committen, das durchzuführen, dabei Beobachtungen aufzuschreiben und am Ende zu reviewen, wie ist es denn gelaufen, hat sich meine Hypothese bestätigt oder nicht, was muss ich anpassen und danach dann eben weiterzuarbeiten. Und das ist so ein Ansatz, der mich total fasziniert und begeistert, zum einen, weil mein Eichhörnchengehirn mit neu immer zu catchen ist, und zum anderen aber auch, weil ich finde, es ist eine sehr liebevolle Art, mit sich selbst umzugehen, weil man nicht sofort davon redet, zu scheitern oder eine Versagerin, ein Versager zu sein, wenn irgendwas nicht auf Anhieb funktioniert, sondern es ist sozusagen dem Ansatz der Methode inhärent, dass es nicht funktioniert. Und das ist einfach ein Baustein auf dem Weg zum Ziel.
Also das ist genau das, was es meint. Und ich habe dazu auch noch ein super Beispiel. Ich habe ja jetzt gerade den ersten Jahrgang der Kopfrhein-Mentoren, die ich ausbilde. Und die haben jetzt, sind alle so weit, dass sie jetzt ihre ersten Mentees haben, mit denen sie arbeiten sollen. Und dann war halt auch so dieses, ah ja, bin ich schon so weit? Und ah, bei dem einen Modul war ich noch nicht so ganz und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ihr müsst alle, weil ihr lernt am besten dadurch, dass ihr es macht. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben so einen gemeinsamen Chat, in dem wir uns austauschen. Ich möchte jetzt gerne, dass jeder hier immer regelmäßig reinschreibt, das habe ich falsch gemacht, diese Erfahrung habe ich gemacht, ich habe das ausprobiert und das hat nicht geklappt. Und es sei es, ob du es mit dir selber ausprobiert hast oder mit einem deiner Mentees. Und das hat natürlich erstmal war so ein bisschen so eine Bürde. Und dann ist es aber ins Rollen gekommen. Und dann haben halt andere, die nämlich noch nicht angefangen haben, geschrieben: Oh krass, jetzt will ich auch unbedingt anfangen, weil die halt gesehen haben, wie krass ist die Lernkurve. Ja, was passiert? Ja, dann hat die erste quasi so ein Kennenlerngespräch gehabt mit einer, die halt überlegt hat, will ich die Methode jetzt bei ihr lernen oder nicht? Und dann hat sie halt gesagt, so, ah ja, ich habe die und die Fragen gestellt, die haben gut funktioniert. Und dann hat die andere gesagt, oh, die Fragen nehme ich auch mit. Und ich mache dann eine kleine Präsentation raus, weil ich verliere mich immer so schnell, dann komme ich ins Fraseln. Dann hat sie diese Präsentation geteilt, hat die nächste wieder gesagt, komm, dann mache ich das so und so. Und das hat funktioniert und das nicht. Und dann haben wir nicht nur dieses schnell Scheitern, sondern auch noch, wir arbeiten zusammen. Ja, wir lernen ja in der Schule immer, abgucken ist nicht erlaubt, aber im Agilen ist abgucken total erlaubt, weil wir müssen ja nicht die gleichen Fehler machen. Und das liebe ich so sehr an dieser agilen Haltung. Wir probieren einfach schnell aus und es ist genau das Ziel. Und ich sage auch immer, ich kann dir so gut sagen, was funktioniert und was nicht, weil ich habe einfach alles ausprobiert und ich kenne diese ganzen Vor-Nachteile-Sets. Ja, und deswegen bin ich da, wo ich heute bin. Und die, die halt gar nicht erst anfangen, weil sie noch planen, die werden halt nie so weit kommen, wie die, die einfach ausprobieren, reflektieren und anpassen.
Ich habe eine letzte Frage, die gerade überhaupt nicht in die Dramaturgie passt und mir fällt auch keine Überleitung dazu ein.
Ja, hau raus, komm. Ich dachte auch, du wolltest noch mehr zum Schreibprozess fragen.
Ja, darüber können wir gerne auch noch kurz reden, aber eben, ich habe mich gerade eben völlig im Inhalt verloren. Ich habe ja auch ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen, aber ich habe durchgelesen und war fasziniert vor allem von der Anwendung von Methoden, die ich wirklich nur aus dem Berufsleben kenne. Und da kommt meine Frage. Würdest du, wenn jetzt jemand die Kopffreimethode für sich selbst anwendet, hat der ein Board für alles oder würdest du empfehlen, ein privates und ein berufliches Board anzulegen?
Beides möglich und ich empfehle erstmal alles auf einem Board. Es gibt aber Ausnahmen. Also, was wäre zum Beispiel eine Ausnahme? Oder genau, ich sag mal kurz, warum alles auf einem Board? Weil du es dir einfacher machst. Wenn du mehrere Boards hast, hast du diesen Effekt von, ich sammle alles an einem Ort ja auch nicht mehr, weil genau genommen bräuchtest du dann zwei Sammelorte. Oder du hast einen Sammelort und musst rüberziehen und wenn du das digital machst, ist das mit relativ vielen Klicks verbunden, was ziemlich ätzend ist. Das heißt, es gibt auch die Variante, wo du dann noch ein drittes Board erstellst, wo du nur sammelst, um von da aus dann zu den anderen beiden zu verteilen. Das macht es natürlich jetzt nicht weniger kompliziert. Deswegen ist die erste Empfehlung ein Board. Wenn du jetzt aber ganz viele Projekte hast, also sagen wir mal, du bist 40 Stunden in Anstellung, in deiner Anstellung hast du fünf verschiedene Kunden oder Projekte, dann bist du noch nebenberuflich selbstständig, dann bist du auch noch Profisportlerin, für die du auch noch To-Dos aufschreibst und hast auch noch private Boards, dann kann ich schon mal sagen, das auf ein Board übersichtlich zu gestalten, glaube ich, ist nicht möglich oder sagen wir mal so, ich habe es noch nicht geschafft. So. Und dann, bevor es unübersichtlich wird, macht es natürlich total Sinn zu teilen und meistens macht es dann auch Sinn zu teilen zwischen Privat und Beruf und auch gerade die, die so ganz klar sich abtrennen wollen, die sozusagen, ich habe Beruf und sobald ich da wegfahre, bin ich ein anderer Mensch, für die ist es meistens auch sehr gut, getrennte Boards zu haben. Genau, aber das steht tatsächlich auch in dem Buch, also kannst du weiterlesen, da führe ich das dann auch nochmal aus.
Okay. Dann lass uns nochmal, ach so, wichtigste Info überhaupt, ich verlinke euch das Buch, also eine Quelle, um das Buch zu kaufen, selbstverständlich in den Shownotes, genauso wie ich deinen Kurs oder deine Kurse mit in die Shownotes packen würde. Denn ich glaube, egal wie lange wir uns jetzt noch unterhalten, man muss es halt einfach lesen oder direkt mit dir arbeiten, um es wirklich umsetzen zu können. War das Buchschreiben schon immer ein Traum für dich?
Nee. Nein, und da scheine ich, glaube ich, ziemlich, also viele haben das ja, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich habe, also als ich das Buch geschrieben habe, kamen immer so viele Fragen aus meiner Community und so viele, ich will das ja auch so gerne und so. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe mich nie so als die Schreiberin gesehen. Das hat, glaube ich, auch mit meiner Schulhistorie zu tun, weil ich irgendwie immer ganz viel gelernt habe mit mittelmäßigen Ergebnissen. Und da hatte ich einfach auch dran zu knapsen. So dieses, ich tue viel und es kommt mittelmäßig raus, da musste ich mich so ein bisschen rausarbeiten. Und ich glaube, dass ich einfach auch da, ich sag mal so, ein bisschen geschädigt war aus Deutschunterricht auch. Ich habe mich, also für mich war es auch so ein Prozess, da reinzukommen, zu sagen, ich bin Autorin, ich kann schreiben, das ist gut, was ich schreibe und so weiter. Und da hat mir auch der Prozess mit der Lektorin sehr geholfen, weil ich hatte dann zu ihr auch gesagt, ich sage, wie ist denn das? Können wir so Feedback-Zyklen? Weil du sprichst ja jetzt hier mit jemandem, der agil arbeitet. Für mich wäre es so Worst Case, wir reden jetzt miteinander und im halben Jahr gebe ich mein Buch ab und dann gibst du mir Feedback, wo ich mir so denke, oh mein Gott, das wäre ja total die Blackbox, hätte ich total Angst, dass du es alles ganz schlimm findest. Und dann haben wir halt vereinbart, dass wir Feedback-Zyklen machen und haben halt das so Pakete geschnürt und haben halt gesagt, okay, dieses Kapitel oder dieses Thema. Und dann habe ich ihr das zurückgespielt und sie hat mir schon mal Feedback gegeben. Und am Anfang haben wir das relativ kleinschrittig gemacht und das hat halt mein Selbstbewusstsein extrem nach oben gemacht, weil sie dann halt immer geschrieben hat, dieses Beispiel ist super und hast du da noch ein anderes Beispiel und könntest du das noch ausführen? Und dann hatten wir so viele Fachbegriffe mit kompliziert, komplex, agil, Scrum, Kanban. Und dann haben wir halt überlegt, ah, wie könnten wir das machen? Und dann hat die ja einfach das Handwerk Lektorat einfach gelernt. Und die hatte einfach coole Ideen. Also die hatte dann, wir haben ja so Checkboxen da drinne. Und da hat sie halt gesagt, das machen wir, das kann man grafisch gut abbilden. Und wir haben noch eine Farbe, ne? Wir können dieses Pink mit ins Buch reinnehmen. Und dann können wir das so absetzen. Und dann bin ich halt total reingekommen in diesen Prozess und hatte selber dann eben auch strukturelle Ideen. Also es ist ja letztendlich ja so ein richtiges Handwerk, das Schreiben. Und dadurch ist es dann ja immer mehr entstanden, mein Selbstwert immer größer geworden und dadurch habe ich mich dann, ich weiß nicht, nach 3 Monaten oder so, habe ich dann gedacht, so, ich kann richtig gut schreiben und ich bin eine voll gute Autorin.
Ich kann das übrigens nur bestätigen. Ich
Vielen Dank.
habe Journalistik studiert und auch lange als Journalistin gearbeitet. Insofern, ich finde, du hast einen Stil, der sich total schön wegliest. Also das ist nicht irgendwie, es ist nicht zu technisch, was man bei agilen Methoden manchmal in Sachbüchern hat. Und es ist auch nicht irgendwie zu verkopft oder so oberlehrerhaft oder so, sondern ich habe das Gefühl, dass man sich sehr, also ich nehme an, auch als Eltern, keine Ahnung, aber mir ging es so, dass man sich sehr wahrgenommen und abgeholt fühlt. Und schon, man lernt von dir, schon ist es deine Methode, aber man fühlt sich nicht du da oben und ich da unten.
Ja, das
Also,
freut mich sehr.
ja. Wie hast du das dann von vorne nach hinten, also hast du es chronologisch geschrieben, kapitelweise, oder bist du gesprungen?
Bin gesprungen. Ich habe erstmal angefangen, die Methode zu erklären, weil das der Kern ist. Und ich nicht einschätzen konnte, sind das 10 Seiten oder 300? Ich, so, keine Ahnung. Und das ist ja auch was, wenn du etwas das erste Mal machst, weißt du es ja nicht. Und ich habe, deswegen habe ich meine Lektorin so viele Fragen gestellt und habe auch Zeit investiert, mit ihr eine gute Beziehung aufzubauen, das sehr gut funktioniert hat. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis, zumindest aus meiner Sicht, aufgebaut, weil die hat ja Erfahrung, ne? Und ich habe mir am Anfang erstmal von ihr sagen lassen, okay, was sind alle Steps? Wie kommt das, ne? Und erstmal schreibst du halt das Manuskript und später erst kommt das Cover und das Layout und so. Aber zum Beispiel die Seitenzahlen mussten wir schon vor Vertrag grob festlegen, wo ich auch gesagt habe, okay, keine Ahnung, wie viele Seiten. Und dann hat sie gesagt, es sind so und so viele Zeichen. Ich sage, ja, keine Ahnung, ich arbeite halt nicht mit so großen Texten. Ich weiß auch nicht, wie viele. So, ich weiß es nicht so. Und deswegen habe ich sozusagen mit dem Hauptthema, also erstmal die Methode und die 5 Schritte, habe ich angefangen zu schreiben, weil das war ja das Wichtigste. Und wir hatten ja auch vorher schon so ein bisschen gesagt, so, das könnte noch rein und das nicht. Wir hatten das abgegrenzt, aber hatten noch nicht final alles entschieden. Und dann konnten wir halt auch, nachdem wir wussten, okay, das sind jetzt so und so viele Zeichen, wusste ich halt auch, wie viel Platz habe ich noch für wie viele weitere Kapitel. Und dann bin ich auch so ein bisschen gesprungen. Ich habe dann erstmal die Methode. Und dann habe ich quasi kapitelweise geschrieben, aber auch nicht die in der Reihenfolge, weil wir nämlich auch die Reihenfolge der Kapitel zwischendurch auch nochmal geändert haben.
Okay.
Was ich sehr, also das hat mein Gehirn sehr angestrengt. Genau, insofern habe ich kapitelweise geschrieben.
Dann musst du ja über die Übergänge immer noch mal drüber. Also wenn sich das verändert, musst du ja jedes Mal noch mal reingehen und oh, da wäre mein Gehirn ja schon wieder total ausgestiegen.
Also ich hatte einen Moment, wo ich wirklich sage, da war ich, ja, am Boden ist vielleicht zu viel, aber also viele Autoren und Autorinnen sagen ja, zwischendurch wollen sie immer mal wieder den Laptop wegschmeißen und so, ne? Und das hatte ich nur das eine Mal und das war nämlich genau an diesem Punkt. Also ich habe mit dieser internen Lektorin die ganze Zeit zusammengearbeitet und dann war Manuskriptabgabe und dann ist es eine externe Lektorin, hat es komplett überarbeitet und Feedback gegeben. Und ich durfte sozusagen entscheiden, kommt das rein, kommt es nicht rein. Und in der Arbeit mit ihr zusammen haben wir zusammen entschieden, dass wir ein Kapitel nach hinten schieben, was vorher vorne war und andersrum. Also wir haben Sachen hin und her geschoben. Und ich war dann auch inhaltlich überzeugt, dass es so, wie es jetzt ist, auch gut ist. Aber genau das, es mussten alle Übergänge. Und ich hatte ja dann sozusagen etwas schon erklärt, was doch nicht schon erklärt
Oh,
war.
um
Und dann
Gottes
habe ich halt in
Willen.
den Kapiteln, ne? Und da habe ich echt Kopfschmerzen gekriegt. Da habe ich da gesessen und ich dachte, ich weiß einfach gar nicht mehr, wo ich jetzt was und wo ich welches Beispiel auch drin habe. Und dann habe ich hier in Word die Funktion auch genutzt mit Wörter finden und suchen, dass ich halt geguckt habe, habe ich das eigentlich schon erklärt? Und wo eigentlich? Ja,
Aber
genau.
wie viele Zeichen? Also es sind 240 Seiten, sagen mir die Metadaten zum Buch. Wie viele Zeichen sind das denn nun?
Ich weiß es nicht mehr. Soll ich nachgucken? Also, wenn es dir wichtig ist, gucke ich es im Nachhinein nach. Aber genau, ich weiß es nicht mehr.
Ja, es ist überhaupt nicht wichtig. Ich finde es nur spannend, weil ich ja zum Beispiel fürs monatliche Magazin, also ich mache so ein PDF-Magazin und dann werde ich immer schon furchtbar nervös, wenn ich in meinen Dossiers so 4000 Zeichen habe, weil normalerweise, Google hat früher mal eine Vorgabe gemacht, holistischer Content beginnt bei 1000 Zeichen. Aber du solltest nicht so wahnsinnig viel drüber gehen, weil dann ist es wieder, hast du relativ viele Absprünge von der Seite. Das ist ein negativer Ranking-Faktor und so ist für ein Buch natürlich völlig irrelevant, was Google sagt, aber das ist halt in mir so drin. Und dann denke ich mir, wie viele Zeichen sind wohl 240 Buchseiten?
Also ich kann dir sagen, es sind keine 140 Seiten quasi DIN A4 in einem Word-Dokument mit Schriftgröße 12.
Ah, okay. Ja, das kommt,
Genau.
das, okay.
Also ich glaube, es waren 132 oder 136 irgendwie so. Das glaube ich, da können Menschen schon mal was mit anfangen, ne? Von der
Absolut, ja.
Umfang her.
Ich glaube, das ist auch immer so, ich finde das ganz schwierig, das einzuschätzen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diesen Ehrfurcht auslöst vor dem Buchschreiben. Weil wenn man dann, ich lese zum Beispiel gerade die Tiny Habits Methode, und das hat 450 Seiten oder sowas. Und wenn ich mir dann überlege, 450 Seiten zu schreiben, und das hat man, glaube ich, nicht auf dem Schirm, dass eine Manuskriptseite ja, also dass es in Manuskriptseiten deutlich weniger ist, als es dann in Buchseiten sind.
Ja. War auch für mich, also wäre wahrscheinlich auch bei einem nächsten Mal wieder schwierig, weil ich habe jetzt sozusagen nur die eine Erfahrung, ne?
Ja. Warst du mit dem Buch, warst du oder bist du mit dem Buch irgendwie auch auf Lesungen oder
Ja.
warst du auf der Buchmesse? Habe ich dich auf der Buchmesse
Ja.
verpasst
Ich
in
war auch auf der
Leipzig?
Buchmesse, da habe ich aber keine Lesung gehalten.
Okay.
Genau, weil Kösel Verlag gehört hier zu Penguin House.
Da
Und
war
da,
ich.
ja,
Flex.
genau. Und da standen halt Leute wie Thomas Gottschalk auf der
Ja,
Bühne.
okay.
Genau, also da, ich finde ja, ich hätte da auch stehen müssen, aber na gut, jetzt habe ich dem Thomas mal den Vortritt gelassen, Zwinger. Aber genau, mein Buch war auf der Messe und ich war auch auf der Messe und ich habe da so eine Art Community-Treffen gemacht, habe über meine Kanäle informiert und so weiter. Und genau, ich habe Lesungen gemacht, sowohl auch online als auch vor Ort in Buchhandlungen oder auch über so einen Frauenkreis haben sie mich sozusagen angefragt und ich bin da auch weiterhin für offen.
Cool. Dann lass uns vielleicht den Kreis schließen zum Abschluss. Mit der Frage, du hast es am Anfang angeteasert, dass du gesagt hast, du hast dich katastrophal verschätzt, was den Aufwand für deine
Sketchnotes.
Zeichnung, genau, deine Sketchnotes angeht. Was heißt denn katastrophal verschätzt?
Also ich habe das Buch im Januar abgegeben und ich hatte dann, ich glaube, bis 1. Juni Zeit für die Sketchnotes und je früher, desto besser, weil die angefangen haben, das zu setzen. Und ich hatte halt vorher so Skizzen gemacht. Das heißt, die hatten schon die Anzahlen, es war schon klar, was da grob drauf ist, aber ich musste die quasi noch malen, ne? Und wusste schon aus meiner damaligen Zeit als Trainerin, ich habe mich immer bei der Flipchart-Gestaltung verschätzt. Und dann habe ich gedacht, ah ja, für die Sketchnote brauche ich 2 Stunden, dann rechne ich schon mal 4, ne? So war das früher. Und dann, jetzt musste ich ja einen Container Zeit dafür festlegen, weil ich brauchte ja irgendwo Zeit her. Und ich habe quasi feste Zeit für mein Business. Und ansonsten bin ich in der Kinderbetreuung und ich habe auch ein bisschen Freizeit sozusagen in unserem Wochenplan, mein Mann und ich eingeplant. Und ich musste ja gucken, wo packe ich das jetzt rein? Und meine kühne Idee war, dass ich das abends mache, wenn ich irgendwie mit meinem Mann auf dem Sofa sitze, weil ich gut da kreativ malen kann. Und wenn ich hier vormittags bin, bin ich eher so machen, tun, Sachen abarbeiten. Da kann ich nicht so gut kreativ und so sein. Und dann habe ich halt eine Woche lang jeden Abend an einer Sketchnote gearbeitet. Und es waren 15. Und ich dachte so, okay, dann brauchst du 15 Wochen und darfst nicht einmal Pause machen. Und das war übrigens der Punkt, ich sage ja immer, better done than perfect, ne? Also lieber fertig als perfekt. Und das war echt so, wo ich immer philosophiert habe, gilt better done than perfect eigentlich bei Sketchnotes in Büchern, die abgedruckt werden und tausendfach gedruckt werden? Ja oder nein? Und ich habe erst gedacht, nee, komm, jetzt darfst du doch auch mal perfektionistisch sein, das darf schon richtig geil werden. Und also sie sind, ich würde nicht sagen, sie sind nicht perfekt, aber sie sind halt auch nicht in Better Done Than Perfect gemacht. Also ich habe da schon ein bisschen abgewichen von meinem Motto. Genau, und ich kann dir jetzt keine genaue Stundenanzahl nennen, aber ich habe dann tatsächlich teilweise auch mir komplette Tage geblockt vormittags und habe dann da doch gemalt, weil ich sonst zeitlich es nicht hinbekommen hätte. Es ist aber so, ich habe das Buch auch mit der Kopffrei-Methode gemacht. Das heißt, ich habe mir alles in einzelne Arbeitspakete gemacht und über mein Board geführt. Und es war tatsächlich so, dass ich eine Woche vor Manuskriptabgabe locker fertig war. Und ich habe dann nochmal alles in Ruhe durchgelesen, habe es, glaube ich, 3 Tage vorher abgegeben. Und das war für mich nochmal so eine schöne Bestätigung, weil ich jetzt im Business so viele kennengelernt habe, die Bücher schreiben und dann wirklich 4 Wochen vor Abgabe nur gestresst sind und sagen, ich kann nicht mehr, ich muss nur Buch schreiben und ich kann keine Kunden mehr betreuen und ich kann keine Calls mehr machen und keine Interviews mehr annehmen und ich bin nur gestresst und ich muss machen und ich arbeite Tag und Nacht. Also da will ich mal für alle, die vorhaben, ein Buch zu schreiben oder auch irgendein anderes Projekt zu machen, wenn du, ich sage mal in Anführungsstrichen, richtig organisiert bist, weil ich sage nicht, alle müssen sich mit Kopf frei organisieren, aber wenn du für dich gut organisierst und eine gute Lösung für dich gefunden hast, dann musst du nicht Tag und Nacht durchschreiben, um ein Buch fertig zu kriegen.
Ich musste, als du das gerade beschrieben hast, so ein bisschen lächeln, weil ich glaube, das ist die Falle, in die alle visuell kreativen Menschen tappen. Nicht so sehr, dass sie sich im Aufwand verschätzen, sondern dass sie das Bild in ihrem Kopf, das nicht mit dem Bild auf dem Papier übereinstimmt, dass sie das in eine Krise treibt und vergessen, dass alle, die das Buch lesen, nicht wissen, was in eurem Kopf ist. Also, ich hätte gesagt, es sind perfekte Sketchnotes.
Ja, das freut mich.
So als Konsument.
Ja, also was halt bei mir auch noch dazu kam, ist, ich habe ja vor allem vorher vor allem auf Papier gemalt. Und ich hatte das iPad mir dann tatsächlich in dem Zuge gekauft. Ich hatte eh damit geliebäugelt. Ich fand das ein sehr gutes Argument, da jetzt mal dieses Invest zu
Absolut.
machen. Und habe es, also kann man auch keinen Fehler. Ich benutze es immer noch gerne und viel. Und ich hatte dann auch teilweise so lange gebraucht, weil du arbeitest ja auf so unterschiedlichen Ebenen in solchen Apps. Und ich habe dann versehentlich auf der falschen Ebene gearbeitet. Und dann
Ja.
konnte ich die Schattierung nicht machen. Und dann hatte ich einfach auch technische Herausforderungen, habe mir YouTube-Tutorials angeguckt, habe meine Schwägerin angerufen, die Künstlerin ist. Und dann kannst du mal eben Call mit mir machen. Ich habe gemalt und es ist alles auf einer und kann ich es nicht auseinander? Und sag mir bitte, es gibt eine Lösung, weil Google hat gesagt, es gibt keine.
Um
Und
Gottes
sie sagen,
Willen.
nee, es gibt leider keine. Ich sage, nein, das, ne, also ich bin dann auch so ein bisschen, also In der Sinnkrise auch wieder, aber es hat mich dann schon auch deprimiert und dann musste ich einfach auch zwischendurch aufhören. So, also solche Herausforderungen, da kann man auch mal wieder sehen, wenn du halt wenig, also Erfahrung hast, mit was machst du einfach mehr Fehler? Würde ich jetzt Sketchnotes digital machen, wäre ich wahrscheinlich viel schneller, weil ich es jetzt technisch auch viel besser kann. Genau, und ja, ich habe es trotzdem dann gut hinbekommen und bin auch total zufrieden jetzt, wie die damit aussehen. Es ist, glaube ich, dann einfach im Prozess, ne? Dass du dann halt irgendwie so denkst, so, nee, es sieht nicht genauso aus wie in meinem Kopf.
Wie war denn der Moment, als du das erste fertige Buch, also ich nehme an, du wirst vorab Exemplare bekommen haben als
Ja.
Autorin, wie war denn der Moment, als du es ausgepackt und das erste Mal ein echtes Buch in der Hand gehabt hast?
Ja, es war natürlich mega, ne? Also ich wusste schon, es kommt, die hatten vom Verlag geschrieben, sie haben es losgeschickt und dann wusste ich halt nicht so, kommt es morgen, kommt es übermorgen oder einen Tag danach. Und mein Mann und ich arbeiten ja beide jetzt inzwischen im Homeoffice. Und ich war noch so, wenn Post kommt, musst du unbedingt Bescheid sagen, weil der ist sozusagen dichter am Briefkasten. Und ich wollte es natürlich auch filmen für Instagram, weil ich da ja super aktiv bin und so. Und dann kam es und dann rief er, die Post war da und da ist was, das könnte das sein und so. Und dann bin ich runtergegangen und dann, ich so, warte, jetzt muss ich mein Handy holen, jetzt musst du das filmen. Das sind dann die Content Creator. Genau, und dann, ja, also ich habe schon auch richtig gezittert. Es war sehr, sehr aufregend und es war ein sehr, ich war sehr erleichtert, also weil ich es toll fand, weil es hat sich schön angefühlt. Das Cover war schön. Da ist ja auf dem Cover das Kopf frei, ist in so einem Gold, was so geprägt ist. Und das hatte ich mir sehr gewünscht und der Verlag hat es möglich gemacht. Und ich habe es aber ja immer nur auf Fotos gesehen. So, ne? Und ich sage, nee, es ist so, wenn man das so bewegt und das glänzt, das finde ich so schön. Das ist so hochwertig,
Ja,
so,
es
ne?
foliert.
Genau, und dann, ja, und dann war ich einfach nur erleichtert, dass es so aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe, dass es sich gut anfühlt. Und dann natürlich da, also es ist dann auch sehr surreal. Also ich habe das schon auch dann immer wieder in die Hand genommen und so, ja, es steht tatsächlich so mein Name drauf. Es ist jetzt mein Buch und jetzt ist es wirklich fertig, weil das ist so ein Projekt über 1,5 Jahre ist für mich einfach auch extrem lang. Und das war einfach, ja, dann alles kommt so zusammen, ne? Also es ist schon hochemotional, der Moment oder auch die ganzen Tage dann.
Ja, dein Umfeld, hat dein Umfeld ist, also von deinem Mann wirst du es nicht verheimlichen können, 1,5 Jahre lang, aber hast du es dem Rest deiner Familie, Freunden und so weiter erzählt, dass du ein Buch
Ja,
schreibst? Ja?
ich bin ja auch so, wie sagt man, ich trage mein Herz auf der Zunge, also ich hätte das gar nicht. Und ich habe auch der Community von mir gesagt, so, hey, ich habe jetzt hier ein Buch anfragen und die waren ja alle so interessiert. Und dann habe ich sogar einen extra Newsletter gemacht, habe gesagt, okay, alle, die sich für den Buchschreibeprozess interessieren, kommt hier in den Newsletter, also in einen extra Newsletter zu meinem sonstigen. Und dann habe ich immer, wenn ich irgendwie so einen Meilenstein fertig hatte oder wenn ich bin auch mal 2 Tage weggefahren, also öfter tatsächlich nur um zu schreiben oder nur um gegenzulesen. Und immer wenn ich dann da fertig war, habe ich eine E-Mail geschrieben und so und habe da alle sehr mitgenommen. Und ich habe auch auf Instagram das immer gemacht und habe das in einem Highlight abgespeichert. Und das kannst du dir dann sozusagen auch im Prozess angucken. Und das habe ich mir dann auch, als das Buch dann rauskam, selber nochmal alles angeguckt, weil es so spannend ist, dann auch so die eigenen, ne, ist ja wie so ein Tagebuch dann ja letztendlich, wo du dann sagst, so jetzt habe ich gerade dies gemacht, das gemacht. Und ich habe natürlich auch immer wieder meine Methode erklärt anhand des Buchschreibeprozesses sozusagen. Also ich habe das schon sehr transparent gemacht und gezeigt und ja, also klar, dass mein Umfeld hat mich unterstützt und supportet und so, ne? Also ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, wenn du sagst, so ich will jetzt ein Buch schreiben und ich spreche jetzt einen Verlag an und so, dann sind halt viele so, ja, mal gucken und alle wollen irgendwie Autorin werden und mal gucken, ob du es schaffst. Also dann hast du diese ganzen Skeptiker, das ist so wie, wenn du dich selbstständig machst, auch die, die dann nicht selbstständig sind, sagen, ja, ob das was wird und selbst und ständig und ach, dann hast du immer so viele Steuern und so. Und wenn du mit jemandem sprichst, der erfolgreich selbstständig ist, die sagen, mach, ist das Beste, was du machen kannst, ne? Also musst du ja auch immer gucken, mit wem du dann sprichst. Und wenn du halt aber sagst, so, ich habe jetzt einen Buchvertrag und der Verlag hat mich angeschrieben und ich schreibe jetzt über meine Methode, dann kommt da kein Kritiker mehr, sondern dann sind entweder interessiert es die Leute nicht oder sie finden halt das super krass und stellen dir positiv, also im positiven Sinne Fragen dazu.
Haben Sie es gelesen inzwischen?
Also viele ja. Nicht alle, aber so, ich habe ja auch mehrere Geschwister und Familie und so und die haben halt alle auch immer gesagt, wie können wir dich unterstützen? Und habe ich mir gesagt, kauf das Buch in der ersten Woche, weil du brauchst ja so viele Verkäufe wie möglich und schenk es am besten all deinen Freunden, kauf am besten zu 10 oder so und kaufe es auch im Buchhandel, damit der das, ne, nicht von mir so, sondern damit deine Buchhandlung vor Ort die, das Buch auch kennt und so. Und das haben auch viele gemacht. Also natürlich nicht alle, aber klar, also auch, auch finde ich auch eine super lustige Geschichte. Hier gibt es vor Ort ein, also ich wohne ja super dörflich und da gibt es so ein alteingesessenes Schuhhaus. Das sieht echt aus wie in den 50ern. Und die hat in meinem WhatsApp-Status gesehen, weil da kann man nämlich total modern, die hat nämlich kein Online-Formular. Wenn du was Bestimmtes haben willst, kannst du dir eine WhatsApp schicken. Ne? Ich brauche Turnschuhe in Größe 29 für meinen Sohn, für Schulsport. Haben sie was da, kannst du schicken. Und dann hat die
Okay.
meinen WhatsApp-Status gesehen, hat gesehen, dass ich ein Buch schreibe, weil ich da was geteilt hatte und fand das so toll, dass sie jetzt eine Kundin hat, die Autorin ist. Und dann hat die mein Buch gekauft und hat das in ihrem Schuhhaus ausgestellt. Gestellt und hat Autorinnenkarten von mir geholt und hat quasi in ihrem Schuhhaus neben den Birkenstock-Sandalen mein Buch ausgestellt, weil sie sagte, man muss junge Frauen einfach unterstützen. Sie findet das so toll, eine ganz alte Dame.
Das ist ja voll toll.
Ja, mega. Also, wo ich auch dachte, krass. So, also, auf solche Marketingstrategien kommt ja auch keiner.
Nee.
Sowas
Nee, wirklich
passiert dann
nicht.
einfach. Genau.
Mega gut. Caroline, ich wünsche dir, dass es genauso weitergeht. Es gibt da draußen bestimmt noch mehr Schuhhäuser, die ihre Birkenstock-Sandalen aufwerten könnten, indem sie dein Buch daneben stellen. Dass du möglichst viele, nicht nur viele Verkäufe, sondern auch viele Leser hast, die Feedback schicken. Ich finde, als Autor sind Zahlen das eine, aber. Oder als Autorin zahlen das eine, aber Feedback von Lesern ist am Ende irgendwie das, was hängen bleibt als Belohnung, finde ich. Danke, dass du nochmal in meinen Podcast gekommen bist und dass wir so lange jetzt auch wieder miteinander plaudern konnten. Wie gesagt, alle Informationen stelle ich in die Shownotes, wie man mit dir arbeiten kann, wie man dein Buch bekommt. Genau.
Dann
Danke.
vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht.
Und an alle anderen da draußen, alle, die sich jetzt vielleicht über ihren Partner ärgern, weil der das mit der Organisation irgendwie immer noch nicht begriffen hat, es gibt Hoffnung. Wie gesagt, ein erster Anfang ist die Kopffrei-Methode. Alle Infos in den Shownotes. Und nächste Woche hören wir uns hier im Podcast wieder. Dann geht es um, worum eigentlich? Wartet mal kurz. Ich glaube, ich habe es schon geplant. Nein, habe es noch nicht geplant. Ihr müsst euch überraschen lassen. Also, wir hören uns jedenfalls nächsten Montag. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.